Vor ein paar Monaten ist ein Ehepaar aus einer anderen Gemeinde zu mir gekommen, um über die Herausforderungen in ihrer Beziehung zu reden. Und irgendwann hat die Frau gesagt, weißt du, mein Mann ist halt so unordentlich. Und dann wollte ich wissen, ja, gib mir doch ein Beispiel, wie unordentlich er ist und wie zeigt sich das. Und sie hat gesagt, ja, gerade vor ein paar Tagen, da hast du die dreckige Wäsche wieder im Schlafzimmer liegen lassen und hast es nicht dort hin, wo es hingehört, nämlich in den Wäschekorb, oder? Und dann hat der Mann sofort protestiert und hat gesagt, weißt du, warum ich das gemacht habe? Ich wollte eben zu Abend noch in den Garten jetten. Und ich habe gedacht, anstatt dass du dann zwei Sätze dreckige Kleider musst waschen, habe ich gedacht, ich behalte die im Schlafzimmer und habe sie eben noch nicht in den Wäschekorb da. Und ich habe das interessant gefunden. Die Ehefrau, die hat wahrscheinlich mit guten Gründen ein bestimmtes Bild von ihrem Mann sich festigen lassen, in ihrem Inneren. Mein Mann ist unordentlich. Und in dem Moment ist das Bild, das sie von ihrem Mann hatte, ihr total im Weg gekommen, die Realität und das Wohlwollen von ihrem Mann zu erkennen. Jetzt, vielleicht hätte das nicht am Boden liegen lassen müssen, sondern hätte es auch noch schön können über den Stuhl hinein tun oder irgendetwas von mir aus. Aber sie hat die gute Absicht nicht erkannt, ihrem Mann. Warum? Weil sie ein bestimmtes Bild von ihrem Mann hatte. Aus welchen Gründen auch immer ist sie dort gelandet. Und wir sehen da, dass Bilder, die wir haben voneinander, die haben einen grossen Einfluss auf das, wie unsere Beziehungen laufen. Und das ist bei Gott eben genau gleich. Das Bild, das wir haben von Gott, hat einen grossen Einfluss darauf, wie das unsere Beziehung läuft mit Gott. Und es kann uns auch mächtig in den Weg kommen, wie auch bei dieser Frau, das Bild, das wir von Gott haben, um eine reale Begegnung zu haben mit dem real existierenden Gott. Und darum haben wir in dieser Gottesdienstreihe, schauen wir das Bild an, das Jesus hatte von Gott. Weil bei ihm, wo Gott kennt hat wie niemand, sehen wir eher, wie Gott wirklich ist. Und darum tun wir in dieser Serie so Bilder anschauen, wo wir sehen, wo Jesus hatte in sich hinein, wo er getragen hat über Gott. Und wir nehmen das als Orientierungspunkt, um allenfalls da oder dort unser eigenes Bild von Gott zu korrigieren oder anzupassen. Und heute werden wir sehen, dass Gott verborgen ist. Gott ist verborgen. Und wir sehen das wieder in einem Gebet, wo Jesus spricht. In einem Gebet, wo einem sehr berühmten Text vorausgeht, dem sogenannten Heilandsruf. Jetzt, Sie haben das Wort wahrscheinlich noch nie gehört, der Simi Speck hat mir gesagt, der Theologie studiert hat. Ich habe das auch noch nie gehört, der Heilandsruf, aber ihr werdet den Text erkennen. Jesus sagt da und er streckt seine Arme weit aus und er sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Wer hat den Text schon mal gehört? Das sind fast alle die Hände oben. Gut. Also, gefällt euch Jesus da? Gefällt euch? Sehr. Danke. Jawohl. Unmittelbar. Bevor der Jesus, der uns da so sehr gefällt, seine Arme ausbreitet und der ganzen Welt zuruft, kommt zu mir. Betet er ein Gebet, und zwar folgendes Gebet. Ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles, und da geht es auch ums Evangelium, ums Reich Gottes, um Gottes Wirken in Jesus, dass du das alles den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Das hat er betet, unmittelbar, bevor er das vorher gesagt hat. Und da wird es mir gerade schon mal ein bisschen mulmig, wenn ich das sehe. Wir sehen da bei Gott so etwas wie ein selektives Offenbarungsverhalten, oder? Der eine zeigt da etwas Wichtiges und der andere zeigt das nicht. Und wir hätten eine klare Meinung. Gott müsste doch jederzeit zu allen das sagen, was nötig ist und was richtig ist und sich offenbaren und sich zeigen, oder? Aber er macht es nicht. Der eine verbirgt da etwas, der andere offenbart da etwas. Und das Verrückte ist, dass Jesus der Wesenszug Gottes als Anlass nimmt, zum Gott preisen. Er sagt, ich preise dich, Vater, dass du das alles dem Weisen verborgen hast und den Unmündigen offenbart. Und dann geht es weiter, das Gebet ist noch nicht fertig. Ja, Vater, so hast du es gewollt und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, das ist immer das Gebet. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater kennt ihn. Und auch den Vater kennt niemand, nur der Sohn. Und die, denen der Sohn es offenbaren will. Jesus macht sogar noch mit. Bei dem selektiven Sich-Zeigen. Das ist irritierend. Das ist unbequem. Das passt so nicht in das, was ich eigentlich will, wie Gott ist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, für uns, die Jesus gern haben, für uns, die an Gott glauben, für uns Christen, Nachfolger von Jesus, stellt sich, wenn man so Sachen liest, eine Frage. Wenn wir wirklich Gott kennenlernen, oder ich muss es anders formulieren, wenn wir den wirklichen Gott kennenlernen, oder halten wir Gott auf Abstand und verstecken uns hinter einem Bild, das wir für uns von ihm gemacht haben, das einfach nur dazu dient, dass wir uns immer gut fühlen in der Beziehung mit ihm. Ich habe viele Gespräche über Gott, mit Christen und Nicht-Christen. Und wenn man immer wieder, wenn man auf eine unbequeme, schwierige Eigenschaft Gottes zu reden kommt, höre ich fast jedes Mal, fast mit Garantie, jemanden, der sagt, aber so einen Gott will ich nicht, so kann Gott nicht sein für mich. Man geht aufs Bequeme zurück. Und wenn ich es umkehre und mich frage, wie will ich denn, dass Leute mit mir umgehen, ich will, dass meine Ehefrau, meine Familie und meine nächsten Freunde nicht ein Bild von mir haben, wo es für sie einfach möglichst bequem ist. Ich will eigentlich, dass sie mich, den wahren Paul, mit meinen Ecken und Kanten kennenlernen. Das will ich. Ich vermute, ihr wollt das alle auch. Und das weiss ich nicht aus der Schrift, aber ich vermute es, dass Gott sich manchmal ähnlich fühlt und will, dass die Leute, die mit ihm leben, wollen, oder das wenigstens sagen, dass sie den real existierenden Gott, ihn selber, möchten kennenlernen. Und sich nicht verstecken hinter angenehmen Bildern Gottes, sondern ihn mit, darf ich das so sagen, seine Ecken und Kanten möchten kennenlernen. Jetzt, ich weiss, Gott ist vollkommen und er ist gut. Aber auf unserer Seite fühlt es sich manchmal an wie Ecken und Kanten. Wenn ich der Einzige bin da innen, der das so empfindet, dann bitte, dann können wir jetzt schon in den Kaffee gehen. Aber ich glaube, viele von uns empfinden das ähnlich. Und Gott hat Sehnsucht, dass wir den wahren Gott, den wirklich vorhandenen Gott, möchten kennenlernen. Und die Frage an dich und an mich ist, willst du das? Wenn es darum geht, dass Gott verborgen ist, das ist eine irritierende Eigenschaft, die man bei Gott sieht. Und es ist wichtig, dass man sieht, dass Gott von allem Anfang an sich so verhalten hat. Wir können zurück zum Garten Eden in die ersten Kapitel gehen von der Bibel. In Kapitel 3, das ist dort, wo der sogenannte Sündenfall stattfindet, wo der katastrophale Einzug vom Bösen in unserer Welt stattfindet, heisst es, am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, Adam und Eva, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Und das ist interessant, er ist am Abend gekommen, vermutlich ist das ein Muster gewesen vom Verhältnis von Gott und Adam und Eva. Gott ist im Garten Eden nicht die ganze Zeit mit ihnen zusammen gewesen, 24/7, 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche, sondern er ist wahrscheinlich zu gewissen Zeiten gekommen. Möglicherweise, einfach immer am Abend ist Gott auftaucht, physisch, sichtbar. Er war natürlich die ganze Zeit da. Gott ist ja allgegenwärtig. Er hat die ganze Zeit gesehen, was sie machen, ist bei ihnen gewesen, aber nicht immer sichtbar. Erst am Abend ist er gekommen und hat auf der persönlichen Ebene mit ihnen interagiert. Man könnte sagen, er war relational aktiv gewesen. Am Abend. Und die Tatsache, und das ist jetzt ganz wichtig, die Tatsache, dass Gott zum Teil für sie verborgen war, und zum Teil dann wieder da war, ist kein Hinweis, dass bei Adam und Eva etwas geistlich faul war. Im Gegenteil, wir wissen, das ist nur vor dem Sündenfall so gelaufen. Es war alles okay gewesen. Gott ist einfach manchmal verborgen, ob schon er da ist. Und manchmal ist er da. So ist es einfach, von allem Anfang an. Und es ist wichtig, dass wir für uns lernen, wenn Gott verborgen ist, heisst das nicht automatisch, dass bei dir geistlich etwas faul ist. Ich erlebe das immer wieder in Gesprächen mit Christen, die sagen, ich habe jetzt Gott ein paar Tage nicht gehört, ein paar Wochen, ein paar Jahre. Bei mir muss geistlich etwas faul sein. Jawohl, das könnte sein. Aber es ist nicht automatisch. Rein die Tatsache, dass Gott nicht immer sehr gut spürbar anwesend ist und am Reden ist, heisst nicht, dass bei dir geistlich etwas faul ist. Und das geht so weiter. Wir sehen es beim Abraham, einem Vater vom Glauben. Er, von ihm heisst, dass er in einer Phase von seinem Leben Gott über 10 Jahre nicht mit ihm geredet hat. Und der Abraham, bei dem war manches geistlich faul gewesen. Aber in den Texten wird es nicht gesagt, weil beim Abraham etwas geistlich nicht gut war, hat Gott sich zurückgezogen von ihm. Das ist nicht das, was dort steht. Gott hat einfach nicht geredet. Er ist verborgen. Er war natürlich immer beim Abraham gewesen. Das ist keine Frage. aber er hat nicht aktiv geredet, er ist nicht relational auf Hochtouren gelaufen mit dem Abraham. Gott ist verborgen. Und dann ist er wieder gekommen. Und wir sehen das, beim Volk Israel geht das weiter, das Volk Israel ist dann dort die Wüste und Gott war bei ihnen gewesen, in dieser Wolkensäule. Mit dieser Wolkensäule hat das Volk geführt, durch die Wüste, die sind dem hinten angewackelt. Und Gott war wo gewesen? In dieser Wolke. Er ist überhaupt sehr gern verbirgt, dass ich in Wolken, wenn man das in der Bibel anschaut. Also, könnte Gott konkreter rum sein? Das ist fast undenkbar. Stellt euch vor, ihr hättet so eine Wolke, wo Gott drin ist, versteht ihr? Aber er ist verborgen gleichzeitig. Und nachher dann ist der Mose auf dem Berg Sinai und ich weiß nicht warum, aber es platzt fast aus ihm raus, dass er sagt, Gott, jetzt will ich dich auch noch sehen. Du bist ja gerade da. Und jetzt will ich dich noch sehen. Ich habe dich gesehen, wie du verborgen bist und geführt hast in der Wolkensäule. Ich habe jetzt deine Stimme akustisch gehört und dann sagt der Mose, Mose hatte noch eine weitere Bitte, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist der Schlüssel. Sehen möchte es. Und Gott gibt mir eine Antwort, die ist spannend. Mein Gesicht kannst du nicht sehen, lieber Mose. Und damals gibt er uns interne Informationen weiter Gott. Warum, dass der Mose ihn nicht anschauen kann? Denn jeder Mensch, der mich sieht, muss sterben. Und ich stelle mir vor, wie der Mose in dem Moment denkt, puh, jetzt weiß ich den Grund, ich bin froh. Und ich glaube, dass Gott da gesagt hat, yes, der Mose will mich, den realen Gott, kennenlernen. Das ist super. Und sie haben dann eine komplizierte Übung miteinander. Das geht dann so weiter, dann fuhr der Herr fort, stell dich hier auf diesen Felsen neben mich. Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, werde ich dich in die Felsspalte stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Wäre da nicht einfacher gegangen. Dann will ich meine Hand wegnehmen und du wirst mir hinterher sehen. Mein Gesicht aber kann niemand sehen. Mit Jesus wissen wir, ist Jesus sichtbar geworden. Aber da noch nicht. Und ich finde es spannend, dass der Mose da erlebt, dass Gott gute Gründe hat. Warum? Dass Gott auch ein bisschen verborgen bleibt. Wir lernen da, wenn Gott verborgen ist, dann hat er gute Gründe. Aber er sagt sie uns nicht immer. In dem Fall wissen wir, was es ist. Aber er sagt sie uns nicht immer. Und ich habe euch da ein Bild mitgebracht aus meinen jungen Jahren. Das bin wirklich ich, ob ihr das jetzt glaubt oder nicht. Auf meinem ersten TÜV oben nicht wahr. Das war eine gute Zeit gewesen. Aber auch eine schwierige Zeit. Weil ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen und habe von Haus aus geglaubt, aber etwa ab 13 haben sich Zweifel eingeschlichen in meinem Herz über den Glauben. Und ich habe die Geschichte anderen Orten auch schon erzählt, aber einfach da in aller Kürze ein Stück vom Glauben nach dem anderen hat sich aufgelöst und ich bin nicht rebellisch gewesen. Ich hätte eigentlich gern geglaubt. Aber ich habe nicht können, weil ich so viele Fragen hatte und Gott nicht erlebt habe, habe ich das Gefühl gehabt. Fragen gehabt ohne Antworten. Und ich kann euch sagen, ich habe hier in der Stift in der Martini, bin ich manchmal auf die Toilette gegangen und habe geschrien zu Gott. Zeig dich mir, ich will können glauben. Es ist nur Schweigen gekommen. Gott ist verborgen gewesen, bis ich etwa 18 war. Und er hat mir Gründe hier nicht gesagt. Das war echt tough gewesen. Irgendwann habe ich dann wieder anfangen zu glauben. Ohne Zweifel. Bis heute. Und heute weiss ich, was vermutlich Gründe gewesen sind, warum das Gott in dieser Zeit verborgen gewesen ist für mich. Aber das ist das, was wir hier lernen. Wenn Gott verborgen ist, dann hat er Gründe, die gut sind. Gute Gründe. Menschenfreundliche Gründe. Aber er sagt sie uns nicht immer. So ist es einfach. Und mit der Zeit lernt man Vertrauen an den, wenn Gott verborgen ist. Und darum ist es so, dass Gläubige schon zu allen Zeiten gelernt haben, auf Gott warten. Denn wenn er verborgen ist, ich zeige euch das Beispiel vom Prophet Habakuk, der sagt da, ich stelle mich auf meinen Posten. Ja, das ist fast, oder? Martialisch, das ist fast von der Armee, oder? Ich bin auf Posten gegangen. Ich habe mich an einen Ort begeben und halte dort aus. Ich bleibe dort. Ich warte angespannt darauf, was der Herr mir sagen wird. Im Moment redet er noch nicht. Aber ich warte angespannt. Ich warte begierig auf, was er auf meine Fragen und Anklagen antworten wird. Und so sehen wir, wenn Gott verborgen ist, dann warten wir aktiv auf ihn. Nicht passiv, sondern aktiv. Und wir sehen das da ein bisschen bei dem Habakuk, wie er das gemacht hat. Er hat eine innere Erwartungshaltung an Gott. Du wirst jetzt dann reden und ich bleibe da, bis ich dich höre reden und handle. Und Israel hat das gelernt, das Warten, das aktive Warten auf Gott. Das ist eine Zeit gekommen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament von ungefähr 400 Jahren, wo man sagt, da hat die Stimme von der Prophetie aufgehört. Da hat Gott nicht mehr geredet. 400 Jahre, stellt euch mal vor. Aber nach 400 Jahren hat es immer noch in Israel Leute gehabt, die haben gewartet. Dass Gott wieder redet, dass Gott handelt, dass er seine Versprechen einhaltet. Einer davon ist der Simeon. Jesus ist geboren und er wird da in den Tempel geführt. Und der Simeon wird von Gott wach gemacht. Dann heißt er, damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen. Das gehört auch zum aktiven Warten. So leben, wie wenn Gott da wäre. Hatte Ehrfurcht vor Gott und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Wir haben da einen Mann, der gewartet hat. Und es ist spannend, dass dann, wenn dann Gott kommt, dann kommt er zu denen, die warten. Und wir sehen da ganz einfach und sehr ermutigend, wenn Gott verborgen ist, bleibt er nicht für immer verborgen. Sondern er lässt sich finden zur rechten Zeit. Das ist wunderbar. Und Jesus sagt dann das auch. Als er anfängt zu predigen, seinen öffentlichen Dienst anfängt, heisst es, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist gekommen. Gott weiß, wenn die richtige Zeit ist, um sich zeigen und offenbar sein. Er ist immer da, das ist keine Frage. Aber er ist nicht immer so spürbar, so hörbar, so scheinbar für uns aktiv, wahrnehmbar. Aber wenn die Zeit erfüllt ist, dann kommt er. Wenn Gott, muss ich da den Klick anbringen. So, wenn Gott verborgen ist, bleibt er nicht für immer verborgen, sondern er lässt sich finden zur rechten Zeit. Und wir sehen dann aber das Thema von der Verborgenheit und dem Gott, der sich zeigt, sich weiterzieht. Das Reich Gottes ist eben auch verborgen, sagt denn Jesus. Ich meine, könnte es deutlicher sein als mit Jesus? Nein. Und trotzdem sagt Jesus, das Reich Gottes ist verborgen. Und er zeigt das in Gleichnis, einer meiner Lieblingsgleichnisse. Das Reich Gottes oder das Reich der Himmel gleicht einem Acker, im Acker verborgenen Schatz. Wenn du vorbeigelaufen bist, hast du es nicht gesehen. Den ein Mensch fand, musst du ein bisschen suchen. Es ist nicht einfach so plump dort. Und dann hat er es wieder verborgen und vor Freude darüber ging er hin, verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker, damit er den Schatz überkommt. Also, wir sehen das auch im Dienst von Jesus, dass Gott manchmal gleichzeitig verborgen und offenbar, oder man könnte sagen sichtbar, erfahrbar. Es ist immer die Mischung von beidem. Und das zieht sich durch bis heute. Wir lesen in der Bibel, dass Gott durch seinen Heiligen Geist in uns innen wohnt. Das war jetzt eine ziemlich gewaltige Aussage, die ich gemacht habe. Gott höchstpersönlich ist nicht einfach nur allgegenwärtig, sondern im Gläubigen innewohnend. 1. Korinther, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr euch nicht selbst gehört? Das ist Predigt von letzten Sonntag. Also Gott ist unglaublich nah. Aber hören wir jeden Moment die Stimme vom Heiligen Geist? Nein. Darf man jeden Moment auf seine Kraft rechnen? Ja. Aber wir erleben das auf geheimnisvolle Art. Vielleicht ist es ein paar Stunden, vielleicht ein paar Tage. Gott ist nicht einfach immer auf Vollgas mit uns. Gott ist verborgen und gleichzeitig auch offenbar. Das ist seine Eigenschaft. Und mit dem gehen wir zurück jetzt zum Text von Jesus. Dem Gebet, das er spricht. Und bei dem Gebet, das er spricht, wo wir so schwierig finden, weil so ein selektives Offenbarungsverhalten zum Ausdruck kommt, dort geht nochmal etwas voraus. Jesus bringt seinen, darf ich sagen, Frust und seine Betroffenheit zum Ausdruck, dass er in Israel, in Gottes Namen, so viel Wunder da hat und niemand hat wollen glauben. Es kommt einer von den schwierigen Texten von der Bibel. Ich zeige euch nur einen Teil von dem, was Jesus sagt. Er sagt, oder da steht, mit scharfen Worten tadelte Jesus dann die Städte, in denen er die meisten Wunder getan hatte, die trotzdem nicht zu Gott umgekehrt waren. Und jetzt sagt er, weh dir Korazin, weh dir Bethsaida. Das sind Städte, die ganz nahe sind, dort, wo Jesus gelebt hat. Das sind seine Freunde zum Teil. Wenn die Wunder, die ich bei euch getan habe, in den nicht-jüdischen Städten Tyrus oder Sidon geschehen wären, dann hätten ihre Einwohner längst Trauerkleider angezogen, sich Asche auf den Kopf gestreut und wären zu Gott umgekehrt. Und er redet dann auch noch von Kapernaum, wo er aufgewachsen ist, und sagt, die Wunder, die bei dir stattgefunden haben, hätten bei Sodom dazu geführt, dass Sodom umgekehrt wäre. Aber du bist nicht umgekehrt. Und wir sehen da, dass Jesus konfrontiert ist mit der Tatsache, dass Gott sehr, sehr stark am Wirken ist, sich überhaupt nicht versteckt. Aber es glaubt nicht. Er wird abgelehnt. Und unmittelbar nach dem Satz, nach dem Abschnitt, kommt dann eben das Gebet. Und wir sehen da, dass der verborgene Gott sich denen zeigt, die eben sein Reden und Handeln annehmen. Das ist eine wichtige Frage an dich und mich. Wenn denn Gott schon redet und wirkt, nimmst du denn auch an, was er sagt? Bist du parat, wenn denn Gott redet? Ich weiß nicht, ob ich immer parat bin. Aber Gott redet vor allem auch zu denen, scheinbar, die sagen, jawohl, ich werde da, was du mir sagst, annehmen. Das gehört zum aktiven Warten. Weil nach dem Schwierigen, wo Jesus sagt, kommt dann eben da. Dann sagt er, ich preise dich, Vater, du Herr über Himmel und Erde, dass du das alles den weisen und klugen Juden, wo er da begegnet ist, verborgen, den Unmündigen, den Demütigen, aber offenbart hast. Denen, die zugehen, ich muss umkehren manchmal. Ja, Vater, so hast es du gewollt. Und dafür preise ich dich. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn als nur der Vater kennt ihn. Und auch dem Vater kennt niemand, nur der Sohn und die, denen der Sohn es offenbaren will. Und jetzt bringt Jesus seinen Wille so klar zum Ausdruck, wie es nur möglich ist. Jetzt sagt er gerade, was will denn Jesus? Er sagt gerade, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Da ist der Wille von Jesus. Er streckt seine Arme aus und sagt, kommt. Es könnte fast nicht schöner sein. Und so möchte ich euch dir eine Frage stellen. Mir selber stelle ich die Frage auch. Willst du dich auf eine Beziehung mit dem wirklichen Gott einlassen? Mit seinen Ecken und Kanten? Und wenn Gott verborgen ist in deinem Leben im Moment, er ist da, aber er hält sich zurück und verborgen, dann wart aktiv, indem du vertraust, dass Gott da ist, auch wenn er sich aktuell verborgen hält. Hast du den Glauben? Wenn nicht, möchte ich nachher dann auch darum beten. Wart aktiv, indem du Gottes Verborgenheit nicht immer gerade geistlich wertet tust. Bei dir ist möglicherweise geistlich gar nicht faul. Und bei Gott auch nicht. Es ist einfach so. Gott weiss, wenn die rechte Zeit ist. Und warte aktiv, indem du dich bereit machst, anzunehmen, was er dir wird sagen wird, dann, wenn es so weit ist. Und zuletzt wieder Simeon. Warte aktiv, indem du dich aufs Kommen vom Herrn freust. Ich möchte mit dieser Bibelstelle schliessen. Aus dem 2. Timotheus, einer von meinen Lieblingsstellen. Jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, sagt der Paulus da, es ist kurz vor dem Ende von seinem Leben, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag, da geht es also um das, was noch kommt, das Endgericht oder das Preisgericht, geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, und jetzt wird klar, wer da gemeint ist, allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Jesus kommt wieder, und wir warten auf ihn. Ist er schon da? Nein, ist er noch nicht. Die einen sagen, am 23. September passiert etwas Grosses. Werden wir sehen. Ich würde mich freuen, wenn es da der Fall wäre. Ob schon ich noch gerne würde sehen, wie meine Kinder die dritte Klasse abschliessen und noch ich Großvater wird. Aber wenn er kommt, werde ich nichts dagegen haben. Warum? Weil ich mich sehnsüchtig freue. Nein, das darf ich nicht sagen. Ein Pastor ist umgekommen kürzlich. Bei einem christlichen Festival, wo ich die Nachricht bekommen habe. Ich habe gedacht, manchmal wäre ich gerne er gewesen. Einfach zum bei Jesus sein. Es gibt keinen besseren Ort, verstehen da. Wir sehnen uns nach seinem Kommen. Logisch ist das eine riesige Katastrophe, ist keine Frage. Mein erster Gedanke war, er hat es geschafft. Er ist dort. Und ich möchte beten für uns, dass wir uns sehnen und dass wir aktiv warten, nicht passiv zurücklehnen, sondern dass wir uns sehnen nach seinem Kommen, wie der Simeon. Weil Gott kommt zu denen, die auf sein Kommen warten.